Das Ziel ist eben, alles das, was operativ zu automatisieren ist, auch zu automatisieren, damit wir uns als Team strategisch gut aufstellen können, meist strategisch arbeiten, nicht operativ, um dann eben überhaupt die Anzahl an Artikeln managen zu können. 32.000 Varianten, wenn es da nicht automatisiert ist, wird schwierig.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast John Feldherrn, Teamlead Marketplaces bei EMP Merchandising. Moin John, schön, dass du da bist.
Moin Florian, grüß dich.
Ja, ich habe eben schon gesehen, du sitzt im Studio, wollte ich dich eigentlich eben noch fragen. Wie kommt es, dass ihr ein Studio bei euch habt?
Ja, das Studio, das haben wir seit, lass mich überlegen, so 2020, 2021. Und wir haben ja dediziert Leute bei uns, die sich um Content Creation kümmern, auch um Video-Content und um denen das Leben ein bisschen einfacher zu machen, haben wir hier ein eigenes Studio, wo wir eigene Sachen drehen und das natürlich auch für andere Themen nutzen, wenn wir zwischendurch mal Shootings haben. Das ist echt praktisch. Und heute durfte ich mich hier netterweise einkaufen zur Podcast-Aufnahme.
Cool. Ja, also muss man auf jeden Fall sagen, professionellstes Setup der Podcast-Gäste. Also den Titel hältst du. Da gab es niemanden, der bisher da so gut aufgestellt war.
Richtig gut. Wunderbar.
Genau, ja. Also ich freue mich total, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen und zu dir kann ich schon mal vorab sagen, du gehörst zu denen, die wirklich richtig was auf dem Kasten haben, die aber nicht die lautesten sind. So, das heißt, irgendwie, wenn man sich mit dir zu einem Thema austauscht, ist es eigentlich immer tiefgreifend, ist halt immer richtig Fundament, aber du musst das auch nicht unbedingt immer sofort in die Welt hinausbrüllen. Und ich freue mich ja umso mehr, dass wir hier heute zusammensitzen und irgendwie mit unserer Podcast-Community sprechen können oder zu unserer Podcast-Community sprechen können. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, erstmal danke für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, das schlägt sich für die Hörerinnen und Hörer auch nieder im Podcast heute. Ja, ich bin John, ich bin 24 Jahre alt und ich bin seit 2018 bei EMP. Ich habe hier meine Ausbildung begonnen zum Kaufmann für Marketingkommunikation, habe die im Jahr 2021 abgeschlossen und war danach erst im Business Development Team tätig und habe mich im Country Management um die osteuropäischen Webshops von uns gekümmert, also unsere eigenen Webshops in Polen, Tschechien und der Slowakei. Und da habe ich mich insbesondere um das On-Site Campaign Management gekümmert, habe mir also beispielsweise anhand von Basket-Clustern angeschaut und den Rahmenwirtschaftsfaktoren, was unterscheidet polnische, tschechische, slowakische Kunden von den deutschen Kunden, was ja unser Heimatmarkt ist und wie schaffen wir es eben mit Kampagnen Top- und Bottomline gleichermaßen zu hebeln. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht und hatte dann die Chance, in den Marktplatzbereich neu reinzustarten. Konnte da alles von Pike auf lernen, also sagen wir mal vom CMS, wo unsere Produkte angelegt sind, über den Integrator hin zum Marktplatz und das ganze Order-Management, alle Prozesse, die mit Marketplaces zu tun haben. Und hab dann seit November 21 oder Mai 22, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so in dem Zeitraum habe ich dann auch den Lead bekommen fürs Team. Hab zwei super Mitarbeiterinnen, Meltem und Selina, und wir kümmern uns um die Marketplaces hier bei EMP.
Ja, und mit drei Leuten wuppt ihr da auch einiges, ne? Ich nehme es mal vorweg, da sind irgendwie über 30.000 Artikel.
Genau.
Erzähl doch mal, für welche Firma du arbeitest. EMP Merchandising. Ich glaube, wenn man da die richtigen Hobbys und Leidenschaften hat, kommt man um euch gar nicht drum rum.
Jetzt schwer,
wenn das aber nicht dazu gehört, dann kann ich mir auch vorstellen, gibt es den einen oder anderen Hörer, der euch noch nicht kennt.
Genau, also viele Leute, mit denen ich spreche oder denen ich erzähle, dass ich bei EMP arbeite, die kennen entweder unser Logo, die rote Rockhand, oder es kommt, das kenne ich noch von früher aufgrund des Katalogs. Aber EMPs Geschichte geht auch noch ein bisschen weiter zurück. Es wurde Mitte der 80er hier in Lingen gegründet von Felix Ledmarte. Und Felix ist ein totaler Rock- und Metal-Fan und er hatte damit in den 80ern nicht die Möglichkeit, Shirts beziehungsweise allgemein Merch von seinen Lieblingsbands hier zu bekommen in Deutschland. Und damals war das auch noch deutlich komplizierter, Sachen zu importieren. Und auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis hatte er immer mehr Leute, die sich Merch gewünscht haben. Und aus der Idee heraus ist EMP entstanden. genau wie Microsoft auch in der Garage die ersten Kataloge hat er mit einer Schreibmaschine geschrieben. Die ging dann raus. Früher konnte man über den Katalog auch mit einer Postkarte bestellen, die man hinten so rausperforieren konnte. Und so hat sich das die Jahre über entwickelt. Ne? Also es war am Anfang viel auch Leute, die sich zusammengetan haben damals mit Sammelbestellungen. Wenn in der Schule, Uni oder auf dem Arbeitsplatz der Katalog rumging, war immer ein großes Hallo. Und das hat sich dann über die Jahre hinweg immer weiter professionalisiert und ist dann jetzt eben dort angekommen, wo EMP jetzt gerade steht, wie du es beschrieben hast, mit 30.000 Varianten, die wir durchschnittlich im Jahr oder über das Jahr live haben pro Monat, mit einem sehr professionalisierten, automatisierten Setup. Ja, vom kleinen Garagenladen zum großen Unternehmen.
Ja, okay. Magst du mal so ein bisschen nach erzählen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert? Weil ihr kauft ja nach meinem Verständnis Lizenzen und übernehmt dann die Produktion und die Auswahl der Artikel. Oder wie? Was ist konkret euer Geschäftsmodell?
Ja, kommt darauf an. Da würde ich noch mal einen Step zurückgehen in die 80er, weil EMP nämlich groß geworden ist durch das Rock- und Metal-Merchandise. Und das ist quasi auch immer noch EMP Core. Da haben wir mit angefangen, also mit Shirts, dann zu Bands wie beispielsweise Metallica, AC/DC. Das war so das erste große Genre, was EMP bedient hat. Das zweite große Genre, was dazugekommen ist, ist das Entertainment-Merchandise mit allen Marken aus dem Disney-Universum, also Mickey Mouse, Star Wars, aber auch Brands wie The Nightmare Before Christmas, Harry Potter sind dazugekommen über die Jahre und haben sich stetig entwickelt. Vergleichsweise neu als Genre ist bei uns noch Gaming. Also Brands wie Pokémon, League of Legends, okay. Super Mario als Klassiker. Das ist das dritte Genre. Und dann verkaufen wir eben Third-Party-Brands einfach als Reseller. Eher aus dem Alternative Streetwear-Bereich, also Branded, Urban Classics, Lederjacken von Gypsy. Und dann haben wir eben auch noch 5 eigene Brands bei EMP, die unsere Merch-Bereiche eben komplementieren und auch verschiedene Kunden- und Zielgruppen ansprechen.
Ja, okay. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin eine Band, dann komme ich auf euch zu und sage, Mensch, ich will Merch anbieten. Also haben die schon den Merch oder habt ihr dann auch einen Teil der Produktionskette bei euch?
Das kommt darauf an. Also wir können auch eine Produktionskette bieten. Manche bringen das Merch schon mit und möchten das über uns verkaufen. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Da haben wir bei uns auch eigene Mitarbeitende, die sich darum kümmern. Und zu dem generellen Prozess kann ich dir tatsächlich nicht so genau hier was sagen. Aber da gibt es auf jeden Fall Leute bei uns, die sich da gut mit auskennen. Von ja, bis.
Okay. Kannst du mal ein bisschen einsteigen, welche Eigenmarken ihr noch habt? Du sagtest 5 an der Zahl sind's.
Genau.
Sind die schon lange da? Wie sind die positioniert?
Was man ja, die sind schon länger da. Eine Eigenmarke ist beispielsweise Black Premium bei EMP. Da wird viel mit Denim-Stoff gearbeitet, mit dunklen Farben. Und das komplementiert auf eine gewisse Art und Weise eben auch unser Musikmerch. Dann gibt es eine Marke Rock Rebel bei EMP. Die ist mehr Rockabilly-lastig, würde ich sagen. Also auch viel beige Farben, auch viel Denim. Bisschen farbenfroher als reine Schwarz. Dann gibt es noch eine Eigenmarke RAD bei EMP, die Streetwear anbietet für Frauen und Männer gleichermaßen, also Basic Fashion. Gothicana ist bei uns eine sehr starke Marke, wie der Name schon sagt, Gothicana bei EMP. Viel aus dem Gothic-Bereich, auch viel mit Spitzen, Nieten, anderen Applikationen. Und dann gibt es auch noch Full Volume bei EMP. Das ist unsere Marke für Frauen, die sehr farbenfroh ist, sehr knallig, auch außergewöhnlichere Schnitte hat. Und ich bin jetzt hier gerade so durchgerusht. Da könnte man bestimmt zu jeder Marke jetzt 20 Minuten erzählen, was die ausmacht, was die Besonderheiten ist. Aber wir haben eben diese 5 Brands bei EMP, die unser Produktportfolio auf eine gute Art und Weise komplementieren.
Okay, und verkauft ihr die auch exklusiv? Das heißt, es gibt keine Handelspartner oder habt ihr auch auf Marktplätzen so den typischen?
Genau, die verkaufen wir exklusiv.
Ja, okay. Und würdest du schon sagen, die sind für euch auch, ne, ich glaube, Zahlen nennen ist ja natürlich schwierig, ne, aber die sind für euch auch wirtschaftlich schon auch wichtig, die
Anlagen. Ja, Zahlen ist immer schwierig, kennst du, wie das so ist. Aber die machen auf jeden Fall einen guten Anteil an unserem Gesamtumsatz aus, ja.
Okay. Und würdest du sagen, dass heute das Kern, das Marktplatz-Business irgendwie eins von euren Kern-Businessen ist? Oder gibt's bei euch überhaupt noch einen Katalog oder läuft es primär alles über einen Onlineshop? Also was ist euer Hauptabsatzkanal, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Das sind die Webshops definitiv. Danach kommen die Marketplaces. Wir haben auch noch 3 Stores über Deutschland verteilt, auch Outlet-Stores bei uns an der Autobahn, hier an der A31 in Lingen. Aber der Hauptumsatz geht definitiv über die Webshops.
Okay. Bist du viel auch auf diesen ganzen Festivals unterwegs? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn ihr da jetzt irgendwie mit den Bands zusammenarbeitet.
Ich war in meiner Ausbildungszeit viel auf Comic-Cons unterwegs. Waren wir auch mal unterwegs und war in diesem Jahr nicht, aber im letzten Jahr zusammen mit Kolleginnen und Kollegen auf dem Summer Breeze. Das ist neben dem Wacken so das zweitgrößere Festival, wenn es um Rock und Metal geht. Und da haben wir eine Woche lang gearbeitet mit dem Team. Wir haben nämlich in unserem Webshop auch ein Kundenbindungsprogramm, den Backstage Club. Und ein Vorteil neben eben den kostenlosen Versand, exklusiven Rabatten, Gewinnspielen, ist eben auch die Backstage Club Area auf dem Summer Breeze jetzt, wo die Kunden die Möglichkeit haben, einfach mal zu entspannen. Dort wird Schatten gespendet, ist ja auch immer schwierig auf Festivals. Ja. Es gibt fließende Toiletten, Florian, auch immer ein großer Vorteil auf dem Festival. Ja. Und natürlich die Möglichkeit, die Heroes, also die Lieblingsbands kennenzulernen, einem Interview zuzuhören. Danach auch, wenn die Möglichkeit besteht, Fotos zu machen, sich Merch unterschreiben zu lassen. Zusätzlich sind wir da dann auch vor Ort mit einem Verkaufsstand und verkaufen Merch vor Ort. Ja, also wirklich dem Kunden und dem Festivalbesucher nochmal die Experience zu geben, die das Festival dann komplementiert. Und es ist auf jeden Fall eine harte Arbeit in Bayern im August, weil so 34, 35 Grad das zu rocken. Aber alle, die da sind von uns vom Team, haben halt mega Bock. Und es ist auch sehr wichtig, die Zielgruppe dann vor Ort mal kennenzulernen und einfach zu checken, okay, wie ticken unsere Kunden, was ist denen wichtig und da auch in Austausch zu gehen. Und es ist immer schön auf Festivals, auch wenn es sehr anstrengend ist. Aber die Leute sind dankbar, die haben Bock, die wollen feiern. Die finden EMP cool und das ist echt eine gute Kombination. Hat Spaß gemacht.
Ja, das habe ich in meinem Umfeld auch so wahrgenommen. Ne? Auch wenn ihr jetzt, gerade was jetzt den Merch von Reds angeht, natürlich irgendwo als Händler auftretet, ist aus EMP gerade jetzt mit diesem Logo mit absolutem Wiedererkennungseffekt ja auch eine eigene Marke geworden, ne? Mit der die Leute das auch assoziieren, ne? Und sagen, okay, da habe ich irgendwo auch eine emotionale Bindung zu. Und da macht es natürlich auch total Sinn, dass ihr an dem Punkt auch da seid, wo die Emotion entsteht. Und das ist ja nun mal teilweise auch bei 34 Grad in München im Sommer.
Ja, das stimmt, ja.
Alright, habe ich verstanden. Wir gucken auf 32.000 Artikel. Da ist richtig Musik drin, 5 Eigenmarken. Ihr seid ein Team aus 3 Leuten. Wie managt man so ein großes Sortiment auf Marktplätzen?
Indem man viel automatisiert. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Es ist ja bei uns so, dass wir einmal täglich pro Land und Marketplaces automatisiert Produktdatenfeeds übertragen an unseren Integrator. Da arbeiten wir mit Rhythm bzw. Channel Advisor zusammen, der dann jeweils auf den Marktplatz abgestimmt die Produktdaten überträgt, die Orders einsammelt und wieder bei uns ins System schiebt. Auch Erstattung führen wir vollautomatisch durch und versuchen, Kontakte bei uns im Customer Service so weit wie möglich zu reduzieren. Aber das Ziel ist eben, alles das, was operativ zu automatisieren ist, auch zu automatisieren, damit wir uns als Team strategisch gut aufstellen können, auch meist strategisch arbeiten, nicht operativ, um dann eben überhaupt die Anzahl an Artikeln managen zu können. Ne? Wie du es gerade beschrieben hast, 32.000 Varianten, wenn es da nicht automatisiert ist, wird es schwierig.
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Und sind denn viele von diesen Artikeln, wenn sie einmal angelegt sind, dann auch dauerhaft verfügbar? Also habt ihr viel NOS-Ware oder gibt es dann auch viel, was einfach nur temporär verfügbar ist?
Teils, teils. Also wir haben einen guten Anteil an NOS-Ware, wir haben aber natürlich auch normale Seasons, wo die Artikel abverkauft werden.
Ja, okay. Ja, finde ich Also ich glaube, den Anspruch würde, glaube ich, erstmal fast jeder so formulieren, ne, dass man irgendwie fast nichts mehr manuell operativ machen muss. Ne. Bei euch sieht man ja de facto, dass ihr es so hingekriegt habt. Was würdest du sagen, waren da so die Haupttreiber, warum das bei euch gut funktioniert?
Also meine Vorgänger und Vorgängerinnen haben auf jeden Fall einen für uns passenden Integrator ausgewählt. Das ist ziemlich wichtig, meines Erachtens nach. Und da sollte man sich vorher die Gedanken machen, was für Produkte habe ich? Also in was für Genres biete ich an? Was habe ich für Produktobergruppen? Wie viele Produkte habe ich überhaupt? Biete ich die alle nur unter einer Brand an? Oder habe ich zigtausende Brands, die es auch komplexer machen, dann jeweils den Content auf den jeweiligen Need abzustimmen? Also da muss auf jeden Fall viel Vorarbeit geleistet werden, was dann auch passiert ist. Und dann automatisieren, in dem Fall von uns mit dem Integrator Rhythm, haben wir die Möglichkeit, verschiedene Regelwerke und Funktionen innerhalb dieser Regelwerke zu nutzen, die es möglich machen, auch bei einem sehr breiten und tiefen Sortimentsportfolio trotzdem dediziert auf die jeweilige Brand, POG oder Genre eben auch den Content runterzubrechen und zu übergeben.
Mach mal ein Beispiel für so eine Regel. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am besten erkläre, weil es ist, ich nenne es immer so eine Art komplizierteres Excel, so wie da gearbeitet wird. Es gibt beispielsweise in Rhythm die Funktion Select Case. Und wenn man diese Funktion Select Case auswählt, kann man 5 verschiedene Bedingungen abfragen und hat aber in der letzten Bedingung beispielsweise auch noch die Möglichkeit, einen weiteren Select Case reinzubauen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil man kann sich das auch sehr, sehr, sehr doll verschachteln. Das ist alles technisch möglich. Aber wenn wir dann beispielsweise hingehen und sagen, okay, schau dir erst an, ob es ein EMP-exklusiver Artikel ist, dann mach das. Ist es ein kompetitiver Artikel, mach das. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten und auch noch weitaus mehr Funktionen, die man dann nutzen kann, um das für sich genauer auszuspielen.
Okay, das heißt, da geht es dann wirklich von bis um Themen wie Pricing, aber auch um Themen wie Kategorisierung und so weiter?
Ja.
Ja, okay. Wie sieht's dann aus mit der Content-Erstellung? Also ich meine, das ist ja wahnsinnig viele Artikel. Habt ihr einfach so ein gut gemapptes System, auf das ihr zurückgreift?
Ja.
Aber wenn ihr jetzt heute neue Produkte aufnehmt, dann gibt's bei euch Kollegen, die wahrscheinlich bei euch im Team sitzen, die dann irgendwie da die ganzen Artikeldaten mappen und ihr könnt das dann über die Middleware dann entsprechend zum Marktplatz übergeben.
Das Mappen ist schon vorher passiert. Also was wir natürlich brauchen, sind gut gepflegte Produktdaten in unserem eigenen CMS, aus dem dann der Produktdatenfeed rausgeschickt wird. Das haben wir aber. Da kümmern sich unsere Mitarbeitenden aus dem Einkauf drum. Und bei neuen Artikeln mappen wir tatsächlich gar nichts. Also die werden über die Feeds mit übergeben und dann direkt an den Marktplatz gespielt, weil das Mapping ist vorhanden.
Ja, ja. Ja, okay. Okay, ja, spannend. Und wenn es dann irgendwie um das operative Daily Doing geht, da werden ja schon verschiedene Abteilungen dann mit involviert sein, ne? Thema irgendwie Logistik, irgendwie Buchhaltung, Marketing und. Da denke ich, okay, wie habt ihr da so feingeschliffene Prozesse oder habt ihr da irgendwie die regelmäßigen Meetings, wo ihr das dann irgendwie auch mal durchgeht? Habt ihr da irgendwie besondere Partnerschaften, auf die setzt? Wie macht ihr es?
Wir haben mit allen Abteilungen, also beispielsweise jetzt Finance oder Customer Service oder auch dem Einkauf, regelmäßige Termine, die wir transparenterweise aber auch nicht immer wahrnehmen, weil wir auch nicht immer Themen haben, wenn sie eben funktionieren. Ne? Also wenn wir in Kontakt sind, sind das meistens Schwierigkeiten jetzt mit einer dedizierten Bestellung. Wieso wurde die nicht übertragen? Oder wenn es einen ganz neuen, besonderen Case im Customer Service gibt, wo man Rücksprache hält, aber die Prozesse und die Verantwortlichkeiten sind so definiert, dass wir nicht zwingend in den wöchentlichen Austausch gehen müssen mit den Abteilungen, sondern das funktioniert. Ist aber auch, muss man jetzt, also es klingt jetzt So als wäre das alles heile Welt. Das ist aber auch über Jahre entstanden. Das war nicht von Anfang an so.
Ja, ja, okay. Und wie geht ihr mit den, das ist ja auch teilweise sehr marktplatzspezifisch, ne, mit den ganzen Marketing-Themen um? So, ich denke da an Ads, ich denke aber auch an Content, ne, wenn es dann irgendwie um so spezielles irgendwie A-Plus-Content, Brandstores, Markenstories und so weiter. Das sind ja durchaus Sachen, die lassen sich dann auch nicht über ein Feed oder so dann einfach.
Ja, lesen. Klar. Und da ist dann eben der große Vorteil, dass wir viel automatisiert haben. Das, genau das gibt uns dann eben die Möglichkeit, dass wir uns strategisch um diese marktplatzspezifischen Themen, die du jetzt nicht automatisiert abdecken kannst, auch kümmern können. Also sei es die Brand Story und Premium A Plus Content bei Amazon oder auch die Brand Stores bei Amazon. Es gibt aber auch bei eBay ja die Möglichkeit, einen Store zu erstellen und dann hat man natürlich auch die Zeit, sich darum zu kümmern, dann zu testen und anzupassen.
Okay, ja. Ja, okay. Das heißt, das macht ihr dann irgendwie in eurem Team zu dritt und habt dann wahrscheinlich Unterstützung irgendwie noch aus der Grafik, teilweise, wenn man dann doch mal irgendwie einen speziellen Content braucht.
Ja. Ja. Gerade wenn wir über die Saisonumstellung sprechen in den Brandstores, da arbeiten wir mit Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, gibt's dann immer zweimal mehr ordentlich was zu tun für die Grafikabteilung. Aber das tanken wir dann früh genug ein, weil Herbst, Winter ist ja jedes Jahr und können das dann auch so umsetzen.
Ja, ja, okay. Und wie wichtig, wenn du den Gesamtumsatz anschaust und allgemein, ist das Thema Werbung für euch auf den Marktplätzen?
Mhm. Da kommt es natürlich auf den jeweiligen Marktplatz an. Jetzt kommt gleich dein Werbepart, Florian. Ein Spaß.
Ja, ich spiele die Musik gleich ein.
Also auf Amazon arbeiten wir mit euch zusammen als Agentur, weil das eben der größte Marktplatz für uns ist und wir eben die komplette Ad-Betreuung, natürlich mit vorgegebenen Budgets und Absprachen, die wir regelmäßig mit euch haben, aber die komplette Ad-Betreuung hier auch an euch ausgelagert haben. Und auf den für uns vergleichsweise neuen Marketplaces eBay und Boll bilden wir das gerade noch selber ab, nehmen da unsere Learnings mit, dokumentieren viel, also wir dokumentieren generell sehr viel bei uns im Team und halten das auch nach für uns und andere Abteilungen. Und schauen dann, wie sich eben die Marktplätze entwickeln. Und wenn wir da dann in eine gewisse Skalierung kommen, würden wir auch da drüber nachdenken, den Advertising-Bereich in der Agentur. Also wir bilden sonst alles in-house ab bei uns, den Advertising-Part ab einer gewissen Größe jedoch nicht mehr.
Ja. Okay, und wie kann man sich das dann vorstellen? Also ist das so, dass ihr habt ja unglaublich viele Partner, ne? Sei es jetzt irgendwie verschiedene Bands, aber eben auch aus dem Gaming-Bereich. Gibt es da dann so eine Art irgendwie WKZ und ihr investiert das dann irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen für die? Oder ist das wirklich etwas, was quasi nur über euch läuft, wo ihr auch entscheidet, okay, wir wollen jetzt die und die Sortimentsbereiche pushen? Sind das nur die Eigenmarken, die da nochmal extra gepusht werden, weil das ist ja für euch nochmal zusätzliches Budget, was ihr dann in die Hand nehmt.
Mhm. Aktuell bilden wir das über uns ab.
Ja, 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 okay, okay. Das heißt, ne, man hat euch dann natürlich irgendwie als Kompetenzpartner auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne, das ist ja nicht mehr nur, okay, die verkaufen halt unsere Produkte, ne, sondern da geht ja eine ganze Reihe von irgendwie Performance-Know-how und so halt auch mit einher. Ne? Gerade wenn man solche Sachen wie irgendwie Werbung, Content und so dann auch für die aussteuert. Jetzt mir überlegt, dass man so eine Band selber machen müsste. Das wäre ja sehr un...
Ja, das wird nicht langweilig.
Ja. Ja, okay. Du hast eine ganz spannende Sache gesagt und zwar, dass ihr auch natürlich auf neue Marktplätze geht. Was schaust du dir denn überhaupt an, wenn du neuen Marktplatz auswählst und wie geht's dann los?
Mhm. An dieser Stelle muss ich meine Kollegin Celina einmal loben. Die hat nämlich als Werkstudentin bei uns angefangen und hat auch ihre Bachelorarbeit bei uns im Team geschrieben. Und in ihrer Bachelorarbeit hat sie uns ein wissenschaftliches Modell erarbeitet und gebaut, mit dem wir neue Marketplaces gegeneinander scoren und anhand von für uns wichtigen Faktoren eben auch auswählen können. Das ist ein ganz großer Part, der damit reinspielt. Und aufgrund unseres Produktsortiments sind wir grundsätzlich eher bei Generalisten oder auch bei Fashion-Marktplätzen zu Hause. Also ja, natürlich ungern jetzt ins Detail, weil das natürlich was ist, was wir gerne für uns behalten möchten mit diesem Auswahlmodell. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Part, neben auch den persönlichen Gesprächen mit den Marketplaces. In Events wie beispielsweise auch der Marketplace Convention, die ja jetzt im Oktober war, wo es auch wichtig ist, nochmal ein Gefühl zu bekommen, wie ist der Marktplatz aufgestellt, auch personell, wie arbeitet der Marktplatz, wie können wir in Kontakt treten, was für besondere Anforderungen hat der Marktplatz und wird der auch unseren harten Anforderungen, die jetzt auch für uns nicht diskutierbar sind, hinsichtlich Automatisierung oder auch den Finance Parts gerecht. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, okay. Und du hattest nämlich am Anfang auch manchmal Boll genannt. Wie schaust du dann auf die verschiedenen Länder? Also ist es dann so ein Stück weit von C-Level vorgegeben, okay, wir wollen in Land XY wollen wir eine Offensive starten, wollen da stärker werden und dann geht dein Team irgendwie los und bewertet die verschiedenen Marktplätze und dann, okay, was können wir in dem Land machen? Oder wie entscheidest du oder wie entscheidet ihr, in welches Land es jetzt geht?
Und die Auswahl treffen wir bei uns im Team, welche Marketplaces wir anbinden. Und neben den gerade genannten harten Faktoren und eben der Auswahlmethode, die erarbeitet wurde, schauen wir uns dann auch an, wo das größte Umsatzpotenzial liegt. Also das Ziel von uns ist einfach stumpf, profitabel, so viel Umsatz wie möglich zu machen. Und auf Grundlage dessen wählen wir die Marketplaces und die Länder aus, in denen wir aktiv sind.
Ja, okay. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt einen neuen Marktplatz gefunden. Der ist entsprechend eures Scorings auch als gut bewertet worden. Die Grundvoraussetzungen im Hinblick auf Automatisierungsmöglichkeiten sind gegeben. Wie schaust du dann auf so einen Marktplatz-Launch? Das heißt, irgendwie, was sind die Themen, irgendwie, die du als erstes angehst, wo du sagst, okay, das muss erstmal richtig feingeschliffen werden. Davor fassen wir Sachen wie Marketing gar nicht erst an. Wie läuft die EMP-Maschinerie dann los?
Ja, also der erste Step ist dann die Registrierung beim Marktplatz. Dann folgen so Sachen wie die Bestätigung der Umsatzsteuer-ID, einen Handelsregisterauszug. Manchmal fahren Marketplaces auch noch ein paar Sachen on top ein, die da angefordert werden. Also wirklich stumpf einmal die Kontenregistrierung komplett richtig durchzuführen. Im nächsten Step würde dann der Connect hergestellt werden zwischen dem Marktplatz und unserem Integrator. Und der größte Part ist dann natürlich das Mapping der Produktdaten. Und da ist der Anspruch, dass das von Anfang an auch zu 100% funktioniert. Und deswegen gehen wir, wenn wir uns Marktplatz-Launches anschauen, auch, ja, ich würde schon sagen, deutlich langsamer vor als andere Unternehmen, weil wir von unserer Seite aus sicherstellen möchten, dass von Anfang an alles funktioniert. Also auf gar keinen Fall möchte ich jetzt sagen, dass bei den anderen das nicht funktioniert. Da funktioniert es auch. Das bitte nicht falsch verstehen. Aber wir tanzen da ungerne, wenn es um Marktplatzanbindung geht, auf mehreren Partys, sondern committen uns dann wirklich auch zu dem Marktplatz, bauen alles so genau wie möglich auf und fordern uns aber auf der anderen Seite natürlich auch Commitments und Betreuung ein von den verschiedenen Marktplätzen, damit wir dann die Skalierung, die wir uns eben bei unserer Unternehmensgröße und Artikeln, die wir haben, vornehmen, auch erreichen können. Also es gibt ja immer zwei Seiten und wir committen uns und erwarten das im Gegenzug, aber auch von dem Marktplatz.
Okay, verständlich. Heißt das denn für dich, dass ihr am Anfang, wenn ihr auf einen neuen Marktplatz geht, erstmal mit einem Teilsortiment loslegt und dann schaut, dass die ganzen Prozesse feingeschliffen sind und so weiter? Und sagt ihr, nee, wir gehen wirklich so tief rein, direkt am Anfang, dass wir auch direkt irgendwie mit den 30.000 raufgehen?
Ja, wir gehen mit dem gesamten Sortiment immer rein. Außer es gibt marktplatzspezifisch Anforderungen, dass man erst mit einer kleineren Produktauswahl starten soll. Das gibt es ja auch. Aber von unserer Seite gehen wir immer mit dem kompletten Sortiment, was möglich ist, rein. Und ich habe gerade so sehr den Part auf unserer Seite beschrieben, also dass wir uns beim Marktplatz registrieren, den Connect herstellen, das Mapping durchführen. Aber vorher gibt es natürlich auch ein ziemlich großes IT-Ticket, wo wir die verschiedenen Stakeholder abholen und das natürlich auch einplanen, dass bei uns im Entwicklungsteam das eShop-Team, was sich um unser CMS und die Produktdaten kümmert, also dass wir die neben der Finance und dem Customer Service alle abgeholt haben, dass alle im Boot sind. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt dann mit der Registrierung und Go-Live beginnen kann. Aber das hat sich die letzten Jahre richtig gut eingespielt. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Teams zusammen und macht auf jeden Fall Bock, neue Marketplaces live zu bringen mit den Leuten, die wir haben.
Ja, okay. Über welchen Zeitraum denkst du da so nach? Sagst du, wenn du jetzt, Mensch, wir haben jetzt einen neuen Marktplatz identifiziert, wollen da raufgehen, wollen die Prozesse feinschleifen. Sagst du, okay, 6 Monate dauert's, 12 Monate dauert's, 3 Monate dauert's.
Naja, es kommt drauf an, das ist nicht so eine befriedigende Antwort, aber es kommt auch wirklich drauf an, wie die Prozesse im Hintergrund laufen bei dem Marketplace, ob es noch was gibt auf unserer Seite, was wir beispielsweise middleware-seitig noch dazu oder umbauen müssen. Ganz wichtig ist bei uns auch immer das automatisierte Abhandeln von Finance-Themen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Part. Und auch da kommt es darauf an, wie ist der Marktplatz aufgestellt, wie schaut die API des jeweiligen Marktplatzes aus, wie kriegt man die Daten rüber. Also da kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, das ist stumpf 2 oder 3 Monate. Es kommt immer auf den jeweiligen Marktplatz an.
Ja, okay, ja, verständlich. Du sagtest vorhin, dass ihr auch Brandstores erstellt. Mhm. Habt ihr denn immer dann auch vereinbart mit den Marken, dass ihr auch die Markenrechte bekommt und dann auch bei der Amazon Brand Registry das dann anmelden dürft? Das ist ja die Voraussetzung, sonst kann man gar keinen Brandstore erstellen. Und klappt das bei allen oder wie?
Also die Brandstores erstellen wir selbst nur für unsere 5 Eigenmarken.
Ah ja, okay.
Genau. Und da haben wir natürlich, also da ist der Step der Brand Registry natürlich schon ein bisschen was her, aber das funktioniert einwandfrei.
Ja, okay. Spannend. Spannend. Zur Teamstruktur hattest du ja schon gesagt, ihr seid ein Team aus 3 Leuten. Kannst du das mal so von Kompetenzprofilen einordnen? Oder haben wir nur Allrounder? Wie seid ihr heute da strukturiert?
Im Moment ist es so und ist auch historisch gewachsen, dass wir alles Allrounder sind. Das aber auch mit den Marketplaces, die wir aktuell angebunden haben, gut funktioniert. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ins nächste Jahr und das darauffolgende Jahr, planen wir natürlich noch weitere Marketplaces anzubinden. Und da werden wir um eine Anpassung der Struktur dann auch nicht herumkommen, weil ab einer gewissen Anzahl von Marketplaces kannst du kein Allrounder sein. Und zusammen mit dem Team erarbeiten wir dann zusammen die Struktur, in der wir arbeiten möchten.
Okay, auf wie vielen Marktplätzen seid ihr heute aktiv?
Wir sind auf Amazon aktiv, auf eBay und auf Boll.
Okay, und Amazon in Deutschland oder auch darüber hinaus?
Genau, in Deutschland. In Österreich, also beziehungsweise Amazon Österreich ist ja kein eigener Marketplace, aber dort liefern wir auch hin und in Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden.
Ja, okay, spannend. Und wie siehst du jetzt, wenn ihr da weitere Marktplätze erschließt, die Rollen, also was glaubst du, braucht man an Profilen, Kompetenzen, Experten im Team? Also mit welcher Expertenrolle fängst du an? Das ist die Frage.
Mir persönlich ist es wichtig in meinem Team, dass die Mitglieder proaktiv sind und sich selbstständig auch Gedanken machen, wie sie die Aufgaben, die sie erledigen, eben nicht nur nach Schema X erledigen, sondern auch dann noch mit Punkten in die Runde kommen und sagen, okay, hier habe ich gesehen, sehe ich Verbesserungspotenziale, das können wir noch besser machen. Und wirklich einen Hunger darauf haben, richtig Bock zu haben, das auch voranzubringen. Also da wirklich den Drive mitzubringen, zu sagen, okay, Marketplaces, habe ich richtig Lust drauf, möchte ich mich drum kümmern, weil es auch eben ein Bereich ist, wo man im Vergleich zu anderen Bereichen in einem E-Commerce-Unternehmen unglaublich viel bewegen kann. Ne? Also wir bilden ja die gesamte Prozesskette ab von den Produkten in unserem CMS über den Integrator bis zum Marketplace. Und da sind eben unendlich viele Möglichkeiten, weiter zu optimieren und zu wachsen. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache, wenn Leute das von sich aus mitbringen.
Ja, genau. Also ich sag mal so diese, nennt man das, dieses Proaktive, das Mindset und so weiter, bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, ich finde, das ist auch sehr motivierend. Gehe ich auch mit. Wenn du jetzt aber mal dein Team so in, wenn man das überhaupt kann, ne, aber sagen wir mal so in 2, 3 Jahren siehst, was habt ihr für Spezialisten, für welche Bereiche?
In der idealen Welt gibt es dann eine Person, die sich rein um die Reporting-Themen kümmert, die voll strategisch arbeitet und das dann zusammen mit den anderen Teammitgliedern jeweils steert, wie es aus den verschiedenen Marketplaces aussieht, was sie für Potenziale sieht. Dann gibt es eine Person, die im Advertising-Bereich sich um das Steering auf der einen Seite mit den Agenturen kümmert, auf der anderen Seite aber auch für sich eine Knowledge Base aufgebaut hat, die auch bei uns dokumentiert ist, um auch ein würdiger Sparringspartner zu sein für die Agenturen und da auch von Unternehmensseite aus zu challengen. Eine Person, die sich dann primär über unseren Integrator, weil das ja alles automatisiert ist, um verschiedene Content-Anpassungen, also komplett um die Produktdaten kümmert. Das ist Stand jetzt die ideale Welt, wenn ich mir was malen darf. Und wir schauen mal, wo wir kommen.
Ja, ja, okay. Ja, ja, ich glaube, das ist total spannend, ne? Weil, wie du schon sagst, auf dem Thema, da hat man einen gewissen Hebel in der Hand. Und wir wissen ja auch, wie Unternehmen funktionieren. Und in dem Moment, wo du eine gewisse Umsatzhöhe erreicht hast und nachweisen kannst, dass es auch profitabel ist, dann rechtfertigt das natürlich irgendwann auch irgendwie mehr Teammitglieder, ne? Weil dann möchte man das Ganze natürlich skalieren. Und wenn wir eine Möglichkeit haben mit diesen Marktplätzen, dann die Skalierung. In welchen Ländern seid ihr denn überhaupt noch bekannt? Also du hattest jetzt irgendwie Europa schon genannt. Agiert ihr komplett global? Ist das überall ähnlich vertreten wie in Deutschland? Oder ist das schon euer eigentlich?
Wir sind in Europa in vielen Ländern vertreten. Gerade nicht genau auf dem Schirm, wie viele eigene Webshops wir haben. 15 in jedem Fall. Also von den Nordics, Schweden, Dänemark, Norwegen, über Südeuropa, Italien, Spanien, aber auch Frankreich und die Schweiz sind wir in Europa viel unterwegs, aber wir sind schon von der Markenbekanntheit am stärksten in Deutschland.
Ja, ja, okay. Okay, spannend. John, da waren eine ganze Menge Insights drin.
Ja, das freut mich.
Ich weiß ja auch, dass du Lust hast, auch dich mit anderen auszutauschen. Das heißt, wir packen dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung rein. Und gerade wenn ihr da irgendwie Fragen habt, weil ich glaube, das ist für fast jede Marke halt ein absolut wichtiges Thema, ne, sich mit Automatisierung zu beschäftigen, vor allem auch oder gerade wenn man am Anfang steht, ne, weil dann kann man ja auf der grünen Wiese auch das Richtige direkt aufbauen. Und da gibt's, glaube ich, wenig Leute, die so versiert sind wie du und da auch so genau ins Detail gehen, was es halt irgendwie braucht, damit die Maschine so rund läuft, wie sie läuft. Da würde ich mich freuen, wenn wir so aus der Community da so ein paar Gespräche initiieren können, weil ich glaube, da ist eine ganze Menge drin.
Jo, sehr gerne.
Alright, mein Lieber, dann vielen, vielen Dank. Toll, dass du da warst. Und wir bleiben dran und ja, wer weiß. Vielleicht schauen wir mal, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren nochmal eine Update-Folge machen. Mal zu gucken, wie es sich irgendwie entwickelt hat, ob du dein Traumteam bekommen hast.
Ja, das schauen wir. Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag dir noch.
Ciao, ciao.
Tschö.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.